Sensationell, oder nicht? Alle Ärzte haben den Schirm zugemacht, der uns hat gesagt, komm nicht in die Tüte. Wow! Es braucht manchmal Ausdauer im Leben. Und weil es heute so heiß ist, gehen wir jetzt alle nach Hause, oder? Dann werdet ihr das Thema nie mehr vergessen. Nein, es wäre zu schade. Ja, seid ihr noch dabei? Ihr seid immer noch zu weit weg. Selber schuld, komm nach vorne. Ja, es ist interessant, Studien zeigen interessanterweise, dass Ausdauer und Selbstkontrolle genauso wichtig sind für den Erfolg jeglicher Art wie der IQ. Unglaublich. Unglaublich. Ja, was ist Ausdauer? Ganz kurz gesagt, Wikipedia. Ausdauer ist die Fähigkeit, eine bestimmte Belastung, zum Beispiel Laufgeschwindigkeit, über eine möglichst lange Zeit aufrechterhalten zu können, ohne vorzeitig körperlich bzw. geistig zu ermüden und sich so schnell wie möglich wieder zu regenerieren. Ausdauer. Ein super Thema, das uns alle angeht. Es ist immer frustrierend, wenn Menschen ein Projekt in Angriff nehmen, mit viel Zeit, mit viel Leidenschaft, mit viel Geld, und irgendwann stirbt das Projekt. Ich hatte mal ein großes Glück, jemanden kennenzulernen, der hat sich in den Kopf gesetzt, einen Camper zusammenzubasteln. Und so hat er jahrelang gebastelt, so schöne Küche hat er gemacht. Einrichtungsgegenstände gekauft. Oh, der hat gebaschelt hier und dort und hier und dort. Aber irgendwie war er nicht so ganz feurig bei der Sache. Und irgendwie mit meinen eigenen Worten würde ich so sagen, er hat das Projekt einfach so am Leben gehalten. Und nach etlichen Jahren, als die Küche überhaupt fertig war, hat er gemerkt, dass in der Zwischenzeit sein Camper völlig verrostet war. Das war mein Sieg. Da konnte ich profitieren, weil er hat das Zeug dann ganz billig verscherbelt, oder? Nicht den Camper, den hätte ich nicht genommen, oder? Wow. Aber all seine Zeit, seine Tausenden von Franken, seine Anstrengung, für die Füchse. So schade. Es ist immer frustrierend, wenn wir Dinge nicht zu Ende führen. Auf der anderen Seite belegt die Geschichte eindrücklich, dass Menschen, die besondere Erfolge erlebt haben, in den allermeisten Fällen zuvor ein ausgesprochenes hohes Maß an Ausdauer bewiesen haben. Hinter allen großen Errungenschaften, hinter allen großen Siegen standen immer Kämpfer, die dran geblieben sind, die Ausdauer gezeigt haben. Kolumbus war so ein Wissbegieriger, so ein ausdauernder Abenteurer. Als verbissener Kaufmann versucht er, den Weg nach Indien zu verkürzen, um dort noch effizienter mit Gold und mit Gewürzen handeln zu können. Er wusste schon, irgendwie die Erde ist rund, eine Kugel. Und deswegen hat er es versucht, mal westwärts zu fahren. Wow. Hey, und das war noch ein Unterfangen mit diesen Schiffen. Und die Crew hat nicht immer mitgemacht, die hat gemeutert. Und dann kamen Krankheiten, Schwierigkeiten, Stürmen. Aber der Kolumbus, der ist dran geblieben. Und so hat er unter anderem auch einen neuen Kontinenten entdeckt. Oder nehmen wir diesen Mann, Thomas Alva Edison. Wow, er hat nicht die Glühlampe erfunden, aber er hat versucht, diesen Prototypen besser zu machen. Er hat versucht, dass er wettbewerbsfähig wird mit den damaligen Gaslampen. Aber viele wissen nicht, dass er dabei 1000 misslungene Versuche gemacht hat. Wisst ihr, wie viele 1000 Versuche sind? Das ist ein Jahr lang 3 Versuche zu machen und alles geht in die Hosen. Wow. Und nach 1000 Versuchen hat das erste Mal die Glühlampe ein paar Sekunden aufgeleuchtet. Und er hat es geschafft. Und wir sind ihm dankbar dafür, oder? Und ein Reporter hat ihn dann gefragt, Herr Edison, wie kam es, dass all diese Aberhunderte von Misserfolgen Sie nicht bewogen haben, aufzugeben? Und was hat Herr Edison gesagt? Ich habe ein Ziel vor Augen gehabt. Und jeder einzelne dieser 1000 Misserfolge hat mir gezeigt, wie mein Projekt nicht funktionieren kann. Und durch jeden Misserfolg habe ich aber auch gelernt, wie ich meinem Ziel immer einen kleinen Schritt näher gekommen bin. Wow! Ausdauer! Ich möchte ganz kurz einen kleinen Einschub machen. Eine wichtige Lektion, die ich von einem Geschäftsmann gelernt habe. Er hat gesagt, es gibt im Leben Situationen, wo du plötzlich genau in deinem Herzen spürst, dass du falsch liegst mit deinem Projekt. Und wenn dann deine Menschen, die um dich herum dir eng und nahe stehen, noch diese Überzeugung bestätigen, die in deinem Herzen gereift ist, dass du auf der falschen Straße bist, dann hör auf, auch wenn es dir ganz viel kostet. Das möchte ich einfach als Ausgleich zu den Ausführungen heute sagen. Aber wir Menschen haben es viel einfacher, Dinge liegen zu lassen, als Ausdauer und Geduld an den Tag zu legen. Geduld ist nicht unsere größte angeborene Stärke. Stimmt das? Wir haben Liebe und sagen, Gott, schenk mir bitte Geduld, aber bitte sofort. So ist es doch, oder? Und die Bibel vergleicht unser christliches Leben mit einem Wettlauf und das in ganz verschiedenen Briefen. Und zweifellos hatte die Schreiber des Neuen Testamentes da diese Läufer, diese Athleten, diese griechischen Athleten vor Augen. Und so schildert uns Paulus zum Beispiel im Philipperbrief, wie er in diesem Wettlauf selber zielgerichtet mit höchster Energie und mit ganzer Konzentration engagiert ist. Und Paulus sagt uns in diesen Briefen, dass wenn ein Läufer gewinnen will, er nicht darum kommt, ganz hart auf diesen Sieg hinzuarbeiten und alles zu geben. Und Paulus sagt uns, dass wie man für athletische Disziplinen intensiv trainieren muss, Christen sich auch in gleicher Weise für ein christliches Leben konsequent verpflichten müssen. Und er will uns sagen, dass die Verpflichtung, Jesus nachzufolgen, Vision, Zeit, Entschlossenheit, Energie und Ausdauer voraussetzt. Auch der Schreiber des Hebräerbriefs hat diese Gedanken des Wettlaufs aufgenommen. Die möchten wir lesen miteinander. Hebräer 12, 1. Ich lese aus der Neuen Genfer. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen wir wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und dann Vers 2. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Und deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Diesem Kapitel geht das Kapitel 11 des Hebräerbriefs vor. Und da haben wir diese eindrückliche Liste dieser Glaubenshelden. Abraham, Simson, Barak, Sarah, Isaac und so weiter. Und der Schreiber des Hebräerbriefes bezeichnet diese Glaubenshelden als Zeugen, als Zuschauer, als Anspornner von unserem Wettlauf. Da ist jemand, der fährt für dich mit. Wow! Und das heißt, dass all diese Menschen, diese Beispiele uns helfen sollen, inspirieren sollen, antreiben sollen, die Kraft des Glaubens und der Treue Gottes einfach verpflichtet zu sein. Nun ist es bemerkenswert, dass nicht ein einziger dieser aufgelisteten Namen hier ein Easy-Way-Leben hatte. Jeder von ihnen ohne Ausnahme hat Schwierigkeiten erlebt. Und ich möchte mit keinem einzigen von ihnen tauschen. Unglaublich, was diese Männer und Frauen einfach geleistet haben. Einzelne von ihnen sind sogar wegen ihres Glaubens hingerichtet worden. Und allesamt sind sie nur deswegen nach ihrem Rennen für ihren Glauben ausgezeichnet worden, weil sie in ihrem Lauf nicht aufgegeben haben, sondern Ausdauer gezeigt haben. Danke. Das Wort Wettlauf kann auch mit den Worten Konflikt oder Spannung übersetzt werden, die die Ausdauer auf die Probe stellt. Das finde ich ganz, ganz interessant. Und so sagt uns der Schreiber, dass es Ausdauer braucht, damit Versuchungen, danke, Schwierigkeiten, Konflikte, Enttäuschungen uns nicht ablenken und abhalten lassen, unseren Glaubenswettlauf durchzuziehen, zu Ende zu führen und einen Sieg für das Reich Gottes einzufahren. Er sagt uns, dass uns das gelingen wird, wenn wir dabei immer wieder auf Jesus aufschauen und seine Disziplin uns als Vorbild vor Augen halten. Und wir haben nicht die Zeit, diese Liste durchzugehen, aber ich möchte euch doch ein paar dieser Herren einfach vorstellen. Der Abraham, kennt ihr den? Der erlebte jahrzehntelange Enttäuschungen, Probleme, Frustrationen auf seiner schwierigen Wanderschaft in der Wüste. Das war noch viel heißer dort als heute Morgen. Jahrzehntelang waren die klaren Verheißungen, die Gott ihm gegeben hatte, nicht eingetroffen. Und die Verheißungen kamen wirklich von Gott. Aber Funkstille während 10 Jahren. Und kurz bevor dann Abraham seinen 100. Geburtstag feiern konnte, 100 Jahre, Mama mia, sagte Gott ihm noch einmal: Abraham, mach dir keine Sorgen, du wirst einmal Vater vieler Völker werden. Was hättest du gesagt? Halleluja, oder? Spätestens in diesem Moment hätte Abraham sagen können: Lieber Gott, es ist ja alles gut und recht mit deinen Ideen, aber bitte verstehe jetzt, mit 100 Jahren habe ich wirklich genug. Ist die Luft raus, ich mag nicht mehr. Ich habe auch keine Lust mehr, die Sarah mit 90 Jahren in Schwangerschaftsturnen zu begleiten. Und es ist mir verleidet, dass mein 30-jähriger Sohn Ismael jedem, der uns auf der Straße antrifft, erklären muss, dass ich sein Vater und nicht sein Großvater bin. Mensch, da gab es wirklich viele Ups und Downs. Da hatte Abraham so viele Schnitzer geleistet in all diesen Jahrzehnten. Und doch ist in Abraham in diesen Jahrzehnten, nach allem Versagen, nach allen Schwierigkeiten, ein Glaube gewachsen. Ein Glaube, dass Gott der El Shaddai tatsächlich der Gott ist, der mehr als genug ist für jede Situation. Wow, der war am Schluss ein Freund Gottes und bereit, seinen Sohn zu opfern. Wow! Und die Bibel sagt uns, Abraham vertraute dem Herrn gerade bezüglich dieser Verheißung und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Vater des Glaubens genannt. Wow! Eindrücklich, oder? Aber es kommt noch besser. Wir sprechen einen Moment von Noah und ich frage mich, ob du dich schon mal wirklich Gedanken gemacht hast über den Noah. Das war auch so ein Langstreckenläufer. Geschnitzt aus dem alten Holz, oder? Gott hat ihm gesagt, mach dir eine Arche ein Schiff aus Holz, denn ich will eine Wasserflut über die Erde bringen, um alles Leben auf der Erde zu vertilgen. Und wisst ihr, was der Noah dabei gesehen hat? Nur noch Fragezeichen. Wieso? Der hatte noch nie von einem Flutwasser gehört. Der hatte wahrscheinlich noch nie Regen gesehen. Die Erde wurde bis dahin vor der Flut wahrscheinlich vom Tau befeuchtet. Das war das erste große Fragezeichen. Und das zweite große Fragezeichen war die Größe des Schiffes. 140 Meter lang, 23 Meter groß oder breit und 13,5 Meter hoch. Drei Decks. Ich bin kein Zimmermann, aber so viel Rechnen habe ich gelernt. Ich habe berechnet, dass das 11.000 Quadratmeter Holz braucht, um dieses Schiff zu bauen. Wow. Das dritte Fragezeichen. Wer sollte mithelfen, ein so großes Bauprojekt umzusetzen? Und ich sage euch mal meine Gedanken, wie das so gelaufen ist. Ich stelle mir vor, Noah hat begonnen, die ersten Bäume zu fällen. Und dann sind die Nachbarn angelaufen. Und sie haben gefragt, Noah, so viel Holz am Boden. Was machst du mit all diesem Holz? Wir wissen, du bist ein großer Tierfreund, wie die Barbara, oder? Aber jetzt scheint es, da liegt so viel Holz am Boden, es gibt einen XXXL Hühnerstall dieses Mal, oder? Und dann hat der Noah diesen gewundrigen Nachbarn versucht zu erklären, was da abgeht. Und hat gesagt, hört mal Leute, jetzt kommt eine zerstörende Flut wegen eurer Sünde, wegen eurer Missetat und sie wird die Menschheit dahin raffen. Und da habe ich so diese Idee und dieses Bild in mir. Ein Projekt, ich baue ein Schiff, für mir eine Familie zu retten und all die lieben Tiere. Und das hat gereicht, oder? Und dann haben die Leute ihm gesagt, hör mal Noah, wir akzeptieren, dass du ein bisschen komisch bist, das warst du schon immer. Wir akzeptieren auch, dass du ein bisschen religiös bist, aber bei dir sind jetzt bei Trost doch alle Tassen aus dem Schrank gefallen. Willst du doch aus unserem Wald einen schwimmenden Zoo bauen? Und somit ist die Kandidatenliste geschrumpft auf die drei Söhne von Noah und ihre Frauen. Hey! Eine endlose Aufgabe, 11.000 Quadratmeter Holz zusammenzuzimmern. Unglaublich. Unglaublich. Aber wisst ihr, eines Tages hat der Noah mit seinem Projekt begonnen. Vielleicht hat er ausgesteckt das Baufeld, oder? 140 Meter lang. Wisst ihr, dass das größer ist als ein Fußballfeld? Nebenbei. Er konnte dieses Projekt nicht so versteckt in der Stube bauen. Das war einfach zu groß. Aber eines Tages hat Noah den ersten Baum gefällt. Natürlich mit der modernsten Hilti-Motorsäge, oder? Naja, wenn es dann mal so weit kommt, dass ich Noah im Himmel treffe, habe ich schon noch mal ein paar Fragen an ihn, wie das so gegangen ist. Aber eines weiß ich, er war nicht in einem Tag fertig. Aber jeden Tag hat er ein Stück weitergearbeitet, ein Monat, zwei Monate, ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, zehn Jahre. Und das alles unter diesen extremen Anfechtungen, unter der Verspottung und dem Gelächter der Nachbarn. Aber Noah hat eine Vision gehabt und hat jeden Tag gearbeitet. Er hat seinen Glauben bewährt, bis er eines Tages die letzte Fuge mit Pech verstrichen hatte. Und die Bibel zeigt uns, und jetzt kommt es auf deine Theologie an, dass er entweder 100 oder 120 Jahre an der Arche gebaut hat und dabei den Leuten durch dieses anschauliche Projekt und diese Predigt vom kommenden Gericht Gottes gewarnt hatte. 120 Jahre! Das ist eine lange Zeit. Aber es braucht eine lange Zeit, wenn du mit 8 Leuten so ein Ding bauen möchtest. Was für eine gewaltige Ausdauer. Und der Hebräerbrief sagt, wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisungen eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch überhaupt nichts zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Wow, ich könnte jetzt noch viel sagen zu diesem Noah, aber das kürzen wir jetzt ab. Aber ich möchte ein paar Gedanken sagen zu Nehemia, und das wäre eine ganze Predigt wert, aber ich mache es jetzt in 2 Minuten. Auch er war ein ausdauernder Langstreckenläufer. Zuerst hat er mal 4 Monate nur gebetet, obwohl das Projekt ihn ja überhaupt nichts angegangen ist. Und plötzlich hat er gemerkt, nach diesen 4 Monaten, dass das Ganze etwas mit ihm zu tun hatte. Und dann hat er gebetet, dass er Gunst beim König bekommen würde, dass er überhaupt in dieses Projekt einstehen konnte. Dann ist er gegangen, unter Schwierigkeiten. Was hat er kennengelernt? Einen Feind. Er hat bald gemerkt, dass der Feind in Jerusalem überhaupt keine Freude hatte, dass jemand aufgestanden ist und diese Stadtmauer wieder begonnen hat aufzubauen. Und dieser Widerstand ist immer größer geworden. Zuerst nur Verspottung, dann Androhungen. Und plötzlich hat jeder sich um Leib und Leben sich fürchten müssen. Und wir lesen in der Bibel, dass die Leute gesagt haben, die Kraft der Lastträger schwindet und es ist noch so viel Schutt da, wir allein schaffen es nicht mehr an der Mauer zu bauen. Zu viele schwere Steine, zu heiß, zu viel der Druck der Feinde. Nehemia war gezwungen, die Vision beizubehalten, aber die Strategie zu ändern. Ein Teil der Leute mussten plötzlich Wache schieben, dass das weitergehen konnte. Aber es ist noch nicht am Ende. Dann kamen massive soziale Schwierigkeiten. Und die Armen haben gelitten. Die Armen haben gesagt, wir machen nicht mehr mit, wir können nicht mehr. Nehemia musste schlichten. Und je länger das Projekt gegangen ist, jeden Tag ist es schwieriger geworden. Aber Nehemia hat gebetet. Er hat gedient, er hat geschlichtet, er hat geschwitzt, er hat geplant, er hat ermutigt, er hat organisiert, er hat gearbeitet. Eine gewaltige Ausdauer. So wie ein Schweizer Uhrwerk, oder? Wow. Und ohne diese Ausdauer von Nehemia hätte Gott das Wunder nie tun können, dass die Stadtmauer in 52 Tagen fertiggestellt worden ist. Wow. Ein Gedanke zu David. Den kennt ihr auch, oder? David wurde von Samuel als Teenager zum König gesalbt. Und dann lesen wir den Werdegang, wie er König geworden ist. Wisst ihr, wie lang das geht? 15 Kapitel in der Bibel beschreiben diesen unglaublich schwierigen Werdegang. 15 Kapitel. Er wurde verfolgt bis aufs Blut. Er war wohl gesalbt. Aber er musste in den Höhen fliehen. Sein Leben hing immer wieder an einem Faden. Und er ist doch König geworden. Gott hält sein Wort. Aber manchmal braucht es ein bisschen mehr Zeit, als wir das gerne hätten, oder? David ist einer der berühmtesten und wichtigsten Könige, bedeutendsten Könige geworden. Nehmen wir noch jemanden aus dem Neuen Testament, der Paulus. Der Paulus hat auf seiner ersten Missionsreise einen jungen Begleiter mit dem Namen Johannes Markus mitgenommen. Wisst ihr das? Ja, und dann war diese Missionsreise auch nicht mehr ganz so einfach, wie sich das dieser John Markus vorgestellt hatte. Da gab es Schwierigkeiten, da gab es plötzlich dämonische Auswirkungen, da gab es ein bisschen Verfolgung. Und dieser junge Mann hat gesagt, tschüss miteinander, ich gehe heim zu Mami und ist abgereist. Oh, der hatte eine gute Nase. Denn wirklich, kaum ist er gegangen, kaum sind die in Antiochien dann angekommen, sind die Verfolgungen losgegangen. Und der Höhepunkt ist, dass Paulus gesteinigt worden ist in Lystra. Wow! Wie würde es dir gehen? Du gehst für Gott auf eine Missionsreise und am Schluss steinigen die dich. Ich sag mal, was ich machen würde. Ich würde sagen, lieber Gott, jetzt habe ich auch genug, oder? Und der Paulus? Das haut mich aus dem Sockel, wenn ich Apostelgeschichte 15, 36 lese, was der Paulus gemacht hat nach all dem, als sie wieder auf ihre Base zurückgekommen sind. Lass uns nun zurückkehren und die Brüder besuchen in jeder Stadt, in der wir das Wort des Herrn verkündigt haben und sehen, wie es ihnen geht. Spinte! Hey! Sehen wir diesen Geist, diese Ausdauer. Unglaublich! Das ist der Geist Gottes, der in dieser Leidenschaft gebrannt hat im Herzen von Paulus. Wow! Und nebenbei, weil der Paulus nicht aufgegeben hat, ist das Evangelium das erste Mal nach Europa gekommen. Vielleicht würden wir heute nicht hier sitzen, hätte er das nicht durchgezogen. Wow. Paulus schreibt im 1. Korinther 9, 24, dass wir so in der Rennbahn laufen sollen, dass wir den Preis erlangen werden. Wenn wir den Preis erlangen wollen, muss unser Leben in allen Bereichen von Ausdauer geprägt sein. Erleben wir solche Siege wie diese Menschen? Oder fehlt uns hier und dort mal etwas Ausdauer auf einem Gebiet unseres Lebens? Und jetzt könnte ich eine ganze Liste aufzeichnen. Aber Gott möchte zuallererst, dass wir es lernen, mit Ausdauer in einer Freundschaftsbeziehung und Liebesbeziehung zu ihm zu leben. Das ist das Allerwichtigste. Eigentlich das größte Vorrecht, das wir als Menschen haben auf dieser Erde. Aber es ist nicht immer einfach, online zu bleiben mit Gott, oder? Aber ich möchte mich dieser Anforderung einfach, Herausforderung stellen und versuchen, näher und näher an das Herz Jesu zu kommen und zu hören, was sein Herzschlag für mich Gutes bereit hat. Ausdauer. Wir sollen mit Ausdauer die Bibel lesen im Gebet und darüber meditieren. Menschen, die Gottes Wort lesen, sind immer gesegnete Menschen. Das fällt mir auf. Und die Bibel sagt uns, wir sollen mit Ausdauer beten. Jesus hat das immer wieder gesagt. Paulus hat gesagt in Epheser 6, 18, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet. Ich lese euch noch eine andere Übersetzung. Und seid schlaflos hierzu, in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Wow, Ausdauer im Gebet. Jesus hat gesagt, aber Gott, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Der Segen kommt, wenn wir dranbleiben, wenn wir beten. Wir haben in unserem Predigttext gelesen, dass wir mit Ausdauer im Kampf gegen die Sünde einfach stehen sollen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Ausdauer im Kampf gegen die Sünde, die immer zerstörerisch ist für uns. Und im gleichen Vers haben wir gelesen, dass wir mit Ausdauer jede Last von uns werfen sollen. Das heißt, alles Unwichtige. Heute Morgen auf meinem Gebetshaus sind mir etwa 15 Athleten an mir vorbeigekommen, den ganzen Weg hinaus. Himmel nochmal, das würde ich nie machen. Aber keiner von ihnen hat Lasten mit sich geschleppt. Ich habe keinen gesehen, der seinen Schmuck mit sich getragen habe. Keiner hat eine Badewanne auf dem Rücken gehabt. Nicht einer. Obwohl, das wäre ganz gut gewesen. Sie waren alle leicht bekleidet. Keine Last. Es ist verrückt, was Christen manchmal für Lasten mit sich schleppen. Für Sorgen mit sich schleppen. Und dabei ihr Leben und das Leben so vieler anderer schwer machen. Die Bibel sagt uns und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Halleluja! Werfen! Auf Jesus werfen! Dann können wir laufen. Wir sollen ausdauernd sein, ihm vergeben, oder? Was hat Jesus uns gesagt? 7 mal 70, was bedeutet das? Das bedeutet, Ausdauer zu haben. Das bedeutet, eine Haltung der Vergebung, einen Lebensstil der Vergebung zu leben. Ich könnte vieles auflisten. Ich möchte noch etwas sagen. Hebräer 10, 25 sagt uns, deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Das Neue Testament beschreibt uns von Gottes, von Jesus Idee, von dieser Kirche, von diesem Leib, die sich zusammenfügt. Wieso? Um sich zu ergänzen und um gemeinsam den Auftrag, den Jesus gegeben hat, auszuführen. Die beste Botschaft aller Zeiten zu verkünden und Menschen zu Jüngern zu machen. Ein Leib, das spricht von Verpflichtung. Wehe, die Leber sagt, ich möchte nicht mehr mitmachen. Oder der kleine Zeh sagt, ich möchte nicht machen. Das gibt Probleme für den ganzen Körper. Die Glieder am Leib sind verbindlich aneinander angeschlossen. Aber heute ist es nicht mehr verbindlich. Heute ist es nicht mehr in, einfach verpflichten, sich diesem Leib einer Lokalgemeinde hinzugeben. Es ist nicht mehr in, regelmäßig in eine Hauszelle, in eine Lebensgruppe zu gehen. Und viele werden nicht mal mehr Mitglieder in einer Kirche. Jeder muss selber wissen, wie er mit diesem neutestamentlichen Gedankengut dieses wunderbaren Leibes, der sich ergänzt, umgeht. Aber ich sage euch ganz ehrlich gesagt, ich habe große Sorgen, wenn diese Christen eines Tages vor dem Preisgericht Jesus erscheinen wollen. Ich habe große Sorgen um sie. Was werden sie für Ausreden geltend machen? Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wir ihr selbst feststellen könnt, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Und er kommt bald, ich sag's euch. Wow. Jetzt muss ich bald zum Schluss kommen, sonst beginne ich noch zu predigen, oder? Wir sollen ausdauernd sein im Wirken des Guten, ausdauernd sein im Kleinen treu zu sein. Ausdauernd sein in der Liebe, im Glauben, in Dienen, in der Freundlichkeit und so weiter. Und ich sage euch, da wo Ausdauer hineinkommt, da kommt der Segen, da kommen auch die Resultate. Das sagt uns Gottes Wort. Und die Glaubenshelden zeigen uns oft eine gewaltige Ausdauer und haben Großes erreicht. Hebräer 10, 36. Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit, ist Ausharren. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Hey, alleine schaffen wir das nicht durchzuhalten. Wir bleiben auf der Strecke. Aber Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, seinen Beistand, der uns hilft, diese Disziplin zu lernen. Und wo ist der Schlüssel für die ganze Sache? Wie kommen wir zu diesem Aushalten, zu diesem Ausharren? Das haben wir auch gelesen. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten. Wir bekommen Aushalten. Wir bekommen Durchhaltevermögen, wenn wir auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender. Amen. Wir sind berufen, aus der Gnade zu leben. Was heißt das? Aus den Ressourcen, die uns Jesus jeden Tag Situation für Situation schenken möchte. Aber wir müssen anbackern. Wir müssen anbackern am Himmel. Amen. Indem sie aufgeschaut haben auf Jesus, haben sie Kraft bekommen. Jesus ist unsere Kraft und unsere Inspiration. Halleluja. Und dann lesen wir noch etwas Interessantes. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Jesus hat gekämpft. Jesus hat den Willen des Vaters gesucht. Und die letzten Stunden seines Kampfes waren in diesem Garten Gethsemane. Du, er wusste, bald sterbe ich eines brutalen Martertodes an einem Kreuz. Und er betete und er sagte, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Er kämpfte, bis die Schweißtropfen zu Blut wurde. Wow, was für eine Ausdauer. Und während er so aufschaute zu seinem Vater, während er rang, während er betete, dass ihm die Kraft geschenkt würde, vom Himmel durchzuhalten, da kam plötzlich eine Freude auf in seinem Herzen. Er sah nämlich, dass wenn er durchhalten würde, er mit seinem stellvertretenden Sterben am Kreuz dich und mich von der Hölle retten könnte. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Wow, wie gut hat Jesus Ausdauer bewiesen. Wow. Fünfhundert der erfolgreichsten Männer Englands wurden in einer Sendung interviewt über ihren Weg zum Erfolg. Und es ist so spannend. Die allermeisten von diesen erfolgreichsten Menschen der Welt haben erzählt, dass sie an den Punkt gekommen sind, wo sie ihr Unterfangen aufgeben wollten. Sie hatten viel geleistet, aber jetzt hatte sie die Niederlage eingeholt. Und dann haben sie sich entschieden, nochmals eine Runde zu machen, nochmal einen Anlauf zu probieren, nochmals einen Versuch zu starten. Und dann ist der Erfolg gekommen. Das ist erstaunlich. 500 der bedeutendsten Geschäftsleute Englands. Und wir kommen mit folgendem Gedanken zum Ende. Und deswegen sind hier auch diese Boxhandschuhe hier. James Corbett, die Älteren unter uns, vielleicht kannten der Ernst noch, oder? Einer der berühmtesten Schwergewichtsboxer der Welt wurde einmal gefragt, hey, großer Meister, was für einen Tipp kannst du einem jungen Boxer mit auf den Weg geben? Und dieser James, einer der berühmtesten Schwergewichtsboxer der Welt, hat gesagt, kämpfe noch eine Runde. Wenn deine Hände so müde werden, dass du sie kaum noch zur Verteidigung aufheben kannst, dann kämpfe noch eine Runde. Wenn deine Nase blutet, wenn deine Augen blau sind, wenn du kaum deine Hände noch zur Verteidigung emporheben kannst, dann kämpfe noch eine Runde. Und er hat gesagt, denk daran, dass der Mann, der immer noch mal seine Runde kämpft, nicht geschlagen werden kann. Und wenn wir die ganze Botschaft heute vergessen, dann nimm doch diesen Satz mit. Kämpfe noch eine Runde. Wow. Wir leben in einer Zeit dieses Soft-Christentums, oder? Aber Jesus hat ganz anders über seine Nachfolge zu uns gesprochen, hat gesagt, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Und dann erklärt Jesus postwendend, dass es nur sinnvoll ist, ihm nachzufolgen, wenn das auch mit Ausdauer geschieht. Und er belegt das mit diesem Gleichnis von diesem Turmbau. Und er drückt in diesem Gleichnis aus, wie töricht es doch ist, wenn Menschen beginnen mit ihm, für ihn zu leben, aber dann irgendwie auf der Strecke bleiben, keine Ausdauer zeigen, nicht bereit sind, nochmals eine Runde zu kämpfen. Gott möchte, dass du mit ihm Siege erringst. Gott möchte, dass du erfolgreich bist. Gott möchte dein Leben segnen, wo immer du anstehst. Und Gott fragt dich heute Morgen, bist du bereit, noch eine Runde zu machen? Bist du bereit, deine Augen zu mir zu erheben und zu erwarten, dass ich dir Kraft gebe, deine Hindernisse zu durchbrechen? Kämpfe noch eine Runde. Halleluja. Und Herr Jesus, wir möchten dir danken von ganzem Herzen, dass du so gut bist. Wir möchten dir danken für diese eindrücklichen Bilder von diesen Menschen, die durchgehalten haben, die uns als Vorbilder dienen, die nicht aufgegeben haben, die zwar Probleme und Schwierigkeiten gehabt haben, aber die immer bereit waren, noch eine Runde weiterzumachen. Und Herr, du weißt, dass jeder von uns hier und dort ansteht auf einem Gebiet. Dass wir in gewissen Gebieten siegreich sind und in gewissen Gebieten immer wieder Niederlagen haben. Aber danke, dass du uns heute Morgen ermutigst, dass wenn wir unsere Augen auf dich richten, wir anzapfen können an diesen Ressourcen vom Himmel und Kraft bekommen zum Überwinden, Kraft bekommen, um Siege zu erringen in unserem Leben und auch für dein Reich. Herr Jesus, wir möchten dir danken von ganzem Herzen, dass du die größte Ausdauer bewiesen hast, dass du nicht aufgegeben hast, als du das Leiden gesehen hast, als du gewusst hattest, dass das Kreuz auf dich wartet. Und danke, Jesus, dass du stellvertretend am Kreuz für uns gestorben bist. Und dass jeder, der dich als persönlicher Retter annimmt, diese Vergebung der Schuld erleben darf. Danke, Jesus, dass du Menschen heute Morgen ein neues Leben schenkst, die bei dir anzapfen, die sagen, oh großer Erlöser, vergib auch mir. Halleluja. Amen. Noch eine Runde. Amen. Wir singen noch ein Lied, aber nur eine Runde und dann wird Tina abschließen. Amen.